Willkommen, Stefan Werhahn.
Willkommen.
Ergänzen Sie doch bitte den Satz, denk ich an Europa in der Nacht.
Dann habe ich große Sorgen und Hoffnungen.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Stefan Werhahn, Enkel von Konrad Adenauer.
Und dieser große Altkanzler, Ihr Opa, wäre jetzt 149 und hätte auch große Sorgen oder würde wohl was sagen zur Lage?
Er würde sagen, dass es jetzt darauf ankommt, dass Europa zusammenhält und einig ist. Weil durch Einigkeit wird man stark. Und das hat er 1952 gegenüber Stalin auch so getan. Und das war auch erfolgreich für Deutschland.
Er steht ja für den Beginn eines kleinen Wunders, dass Deutschland zurückfindet in die Völkergemeinschaft, dass es mit der Wirtschaft auch so steil bergauf ging. Wir haben es ja alle als gegeben genommen. Ich bin Jahrgang 61, da war nur Frieden, Freiheit und Wohlstand. Ich habe so das Gefühl, es hatte ein bisschen was langsam von dem bösen Erwachen, dass das nicht fix ist.
Ja, das ist richtig. Das muss immer wieder erkämpft und erarbeitet werden. Das kommt nicht von alleine. Es ging auch in den 50er Jahren nicht von alleine. Deswegen bin ich auch ein bisschen kritisch, wenn man heute sagt, es ist heute schwieriger, erfolgreich zu regieren als damals, weil das Grundgesetz war gerade erst frisch gedruckt sozusagen. Und es war auch nicht klar, dass diese Reformen von Ludwig Erhard so schnell greifen würden, dass die Menschen wieder Brot und Arbeit bekommen hatten. Und es gab Kurt Schumacher, der eine ganz andere Philosophie vertrat. Also das heißt, die Zeiten damals waren nicht so einfach und rosig.
Ja, ich habe es auch oft gedacht, meine Eltern waren 17 bei Kriegsende und standen ja förmlich vor einem einzigen Trümmerhaufen. Jetzt schauen Sie doch mal nach vorne. Ich weiß, Sie haben 7 Enkel. Was stimmt Sie zuversichtlich? Fangen wir mal so rum an.
Ja, dass diese Enkel so leben, dass sie ganz Europa mit Herzen, mit vollem Herzen als ihre Heimat ansehen. Dass sie sich vergleichen mit Indien, mit China, mit USA, Südamerika und vielleicht sogar Russland. Und feststellen, dass sie froh sind, in Europa zu sein und glücklich und hier die Zukunft suchen.
Damit dieses Europa aber Bestand hat im freien Teil, heißt es ja immer wieder, es muss auch wehrfähig, kriegsbereit mittlerweile, das Wort ist ja in aller Munde, sein. Jetzt gab es vor Tagen die Idee mit der Wehrpflicht per Los.
Ich glaube, dass wir es schaffen werden, wenn wir uns europaweit organisieren, dass nicht alle zwangsweise in einen Wehrdienst eintreten müssen. Ich glaube, dass wir auf Freiwilligkeit setzen können und damit auch hinkommen werden.
Das ist aber noch Zukunftsmusik. Da reden wir vielleicht später noch drüber, wie einig dieses Europa werden könnte, ob es jemals zu Vereinigten Staaten von Europa kommt. Ich schwenke mal nach innen. Großes zweites Thema ist ja die schwächelnde Wirtschaft. Ich habe vor mir einen Wirtschaftsfachmann, der ja auch bei der Union in der Mittelstandsvereinigung sitzt. Wird der Standort gerade schlecht geredet oder stecken wir tief und ernsthaft in einer strukturellen Krise?
Beides. Wir stecken in einer strukturellen Krise, weil wir viele Dinge in der Vergangenheit in den letzten 10 Jahren einfach vernachlässigt haben. Wir haben auch Rahmenbedingungen in der Weltwirtschaft, die ungünstig sind. Und drittens tun wir uns schwer, als Regierung an den Lösungen wirklich zu arbeiten und die umzusetzen. Wir behindern uns und blockieren uns gegenseitig.
Naja, aber Ihr Mann, würde ich jetzt sagen, Kanzler Merz ist doch vorne dran.
Ja, er versucht es sehr. Ich bin auch sehr begeistert von ihm, gebe ich offen zu. Aber er ist eben nicht alleine. Und er hat halt 2 Koalitionspartner und dann hat er noch ganz viele andere um ihn herum, die kritisch sind. Und er hat natürlich eine immer stärker werdende AfD im Rücken. Und da ist es schwierig, diese grundsätzlichen Dinge umzusetzen, die man sich vorgenommen hat.
Weil Sie gerade sagten, 2 Koalitionspartner. Sie sehen die CSU als zweiten.
Ja, also da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, wenn wir
eigentlich über heißt das Wort ja Union.
Ja, aber die CSU, wenn Sie CSU-Leute fragen, und das tun Sie ja mit Leichtigkeit hier in München, dann werden Sie merken, dass die CSU sehr stolz darauf ist, dass sie eine eigenständige Partei ist und insofern auch einen eigenen Standpunkt einnehmen kann.
Wir kommen noch drauf, dass Sie ein bisschen ein Problem haben mit dem Selbstbewusstsein der CSU. als Nicht-Bayer und CDUler. Weil Sie es auch gerade gestreift haben, dass Sie ein Fan von Merz sind. Ich würde sagen, die Stadtbildgeschichte, die legen wir vielleicht jetzt mal zur Seite. Da hat jeder sich selber seine Gedanken dazu gemacht. Das zweite große ist ja die sogenannte Brandmauer. Wir hatten gestern früh einen Professor hier, der sagte, er glaubt, das ist nicht zu halten auf Dauer, die auszuschließen, diese Wählerschaft, und auch nicht sinnvoll. Wie stehen Sie denn dazu?
Also ich glaube, dass es auf jedem Niveau der staatlichen Tätigkeit von unten angefangen, in den Gemeinden etc., immer praktische Koalitionspartnerlösungen geben muss. Und da kann es meines Erachtens auch möglich sein, dass dort AfD-Leute mitmachen, wenn sie praktisch zu Lösungen beitragen können. Aber je weiter wir nach oben kommen, in den Hierarchien Landesebene und Bundesebene, da wird es immer schwieriger. Und da finde ich eine grundsätzliche Position gegenüber der AfD besser, als sich mit denen irgendwie anzubiedern. Auf keinen Fall kann man von denen die Positionen übernehmen. Und deswegen kann man eigentlich nichts anderes tun, als deren Positionen argumentativ zu bekämpfen.
Auch da ist der Opa Konrad im Hinterkopf. Hat er was geflüstert? Was machen wir nun mit der AfD?
Nein, das hat er nicht so. Er hat aber sicherlich Wert darauf gelegt, dass es rechts von der CDU keine andere Partei gab. Das hatte er mit Franz Josef Strauß gemeinsam. Da hat er auch genau in dieselbe Richtung gedacht. Aber das Problem ist ja hier mit der AfD, dass die national denkt und argumentiert. Und wir und ich insbesondere, das ist ja auch heute unser Thema, denken eigentlich über die Grenzen Deutschlands hinaus und sagen, wir müssen uns zusammentun mit unseren Nachbarn, unseren europäischen Partnern. Man sollte unter anderem auch Hans-Werner Sinn lesen, finde ich. Der hat wieder gerade ein Buch herausgebracht zu dem Thema und sieht auch die Vereinigten Staaten von Europa eigentlich als Ziel. Und es gibt ebenfalls Leute dort, die könnten Dinge und die sagen auch Dinge und die machen auch Vorschläge. Und wenn die in Berlin tatsächlich gehört würden, dann ginge es uns wirtschaftlich schon besser. Leider ist das in Berlin nicht immer durchsetzbar.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Stefan Wehrhahn. Europa der Marktwirtschaften.
Und er hat auch sein Buch dabei, Europa Resilienz. Und immer wieder dringt durch, das könnte so stark und einfach sein, wenn wir gemeinsam voranschreiten würden in Europa. 17% der Weltwirtschaft, 6% der Weltbevölkerung. Also wirtschaftlich wären wir ein Schwergewicht, wenn wir mit einer Stimme sprechen würden.
Ja, also wir könnten, wenn wir uns einig würden und so etwas wie Vereinigte Staaten von Europa gründen würden, könnten wir die fünfte große Weltmacht sein nach USA, China, Indien, Russland. Wir haben alle Voraussetzungen, dann auch mitzureden und hoffentlich eben doch eine regelbasierte Weltordnung zu erreichen. Das ist ja das große Thema. Das hat auch Herr Merz in diesem Interview von Sonntag auch gesagt, dass er es bedauert, dass diese regelbasierte Weltordnung jetzt im Moment eben mit Füßen getreten wird, inklusive der Vereinigten Staaten. Und das ist eigentlich die große Veränderung.
Es gilt das Recht der Stärke. Und wenn ich Sie gefragt hätte vor 20 Jahren, Vereinigte Staaten von Europa, hätten Sie gesagt, nein.
Ja, die Assoziation mit den Vereinigten Staaten von Amerika wäre dann auch zu groß. Ich würde auch immer sagen, ein Europa wäre, das kommt auch in meinem Buch sehr stark zur Geltung, müsste von unten nach oben entwickelt werden. Die Menschen müssen untereinander sich ins Auge schauen und sagen, komm, lasst uns das jetzt mal besser lösen gemeinsam. Oder wir vergleichen, sagen wir mal, die Politik in den verschiedenen Ländern. Estland ist in den Digital-Sachen gut, die anderen sind gut in Urban Traffic, also im städtischen Verkehr etc. Es gibt überall gute Lösungen in Europa, die werden aber zu wenig ausgetauscht.
Dann müssen Sie aber ziemlich leiden gerade, wenn Sie sich umschauen. So viel Nationalismus war lange nicht mehr.
Ja, deswegen bin ich ja auch so geladen, ehrlich gesagt, und so intensiv mit diesem Thema. Deswegen habe ich auch das Buch angefangen zu schreiben, weil ich sage, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir jetzt abdriften in die komplett falsche Richtung.
27 Länder und darunter so Sonderfälle wie Ungarn, sage ich jetzt mal.
Ja, manche Fälle, die schwierig sind, lösen sich mit der Zeit. ja, und manche eben langsamer. Und deswegen ist es auch gut zu schauen, wie kann Europa jetzt im nächsten Schritt weitermachen. Und da kann man zum Beispiel lernen von Robert Schumann, der ja vor 75 Jahren die zwei Gebiete Kohle und Eisen herausgenommen hat als Sektoren. Wir könnten heute auch wieder solche Sektoren bilden und herauslösen aus der nationalen Verantwortung und sie einer europäischen Autorität unterstellen.
Ja, traurig motiviert wäre gerade und auch laut Ihnen Sektor Militär, europäische Armee und dann gibt es nicht mehr 10 verschiedene Panzer und
richtig, also ich Gewehre. Kann das auch, sage das aus vollster Überzeugung. Erstens, weil ich Tom Enders sehr gut kenne und kennengelernt habe, den ehemaligen Chef von Airbus Industries. Und zweitens, weil ich auch selber als Siemens-Mitarbeiter am ICE gearbeitet habe, 10 Jahre. Und dort haben wir auch mit den Franzosen, mit dem TGV, zusammen einen Zug entwickelt. Eurotrain hieß der. Und den haben wir dann angeboten in China und in anderen Ländern und haben es geschafft, die Komponenten in dem Zug aus verschiedenen Ländern zu beziehen. Und das ist vergleichbar mit dem, was wir in der Rüstungsindustrie auch tun sollten, dass die aus verschiedenen Ländern zusammengesetzt werden. Und dann kann jedes Land auch noch etwas von dem Kuchen der Aufträge abhaben. Das ist wahrscheinlich genauso viel wie vorher oder sogar ein bisschen mehr, ein bisschen weniger.
Da müsste aber erstmal allen dämmern, dass sie alleine nirgendwo hinkommen.
Ja, und dieses Dämmern, dazu verhilft ihnen jetzt der Herr Putin. So, das kann man jetzt negativ sehen. Man kann auch sehen, eventuell kann man das aber auch betrachten als ein historische Window of Opportunity. Also Gelegenheit, jetzt zu handeln.
Wie stehen Sie dann zum Begriff Festung Europa?
Den Begriff finde ich nicht besonders aussagekräftig. Wir sind keine Festung.
Wir machen außenrum dicht.
Ja, das ist eine Vorstellung. Also das kann man bei einer Sandburg machen. An der Ostsee, wenn man schwimmen und baden geht, dann kann man sich eine Sandburg bauen. Das haben die Deutschen ja diese Neigung. Finde ich nicht besonders schlau.
Also Einwanderung muss sein?
Nein, das nicht. Das hat mit Einwanderung meines Erachtens noch nichts zu tun. Wir müssen schauen, was passiert in der Welt mit Klimawandel, mit Naturkatastrophen, mit kriegerischen Auseinandersetzungen oder mit eben Konflikten in der ganzen Welt. Und da gibt es viele Menschen, die berechtigterweise migrieren müssen und wollen. Und denen zu helfen und denen die zu unterstützen, finde ich auch im Prinzip richtig, aber nicht zulasten unseres gesamten Sozialsystems und zulasten unserer Stabilität. Das heißt, wir können immer nur so viel geben, wie wir tatsächlich auch geben können, ohne dass unser eigenes System dabei zugrunde geht.
Ja, es läuft ja immer mehr drauf raus, dass die Richtigen in Anführungszeichen kommen sollen, die auch nutzen.
Ja, das ist dann ein sozusagen ein Kriterium, was man dann einführen kann. Wenn man nicht alle Menschen offensichtlich der ganzen Welt aufnehmen kann, dann sucht man sich halt unter irgendwelchen Kriterien welche aus. Und da sind natürlich solche, die unsere Sprache ein bisschen lernen können, es nicht weit haben oder die schon ein bisschen ausgebildet sind. Die sind natürlich besser geeignet, sich hier wieder dann später zu integrieren als andere, die von null anfangen.
Ich spreche mit jemandem aus der Dynastie Wehrhahn, so kann man es ruhig nennen. Baustoffe, Finanzdienste, Konsumgüter. Der Firmenwert wurde vor 10 Jahren auf 3 Milliarden geschätzt. Keine Ahnung, wo er aktuell steht. Mein alter Professor pflegte bei solchen Zahlen dann manchmal zu sagen, manchem sein ganzes Geld.
Richtig, ja. Das ist auch gar nicht so einfach, so eine traditionelle Familienfirma über 175 Jahre am Leben zu halten. Und da sind wir auch relativ stolz drauf.
Umsatz knapp 5 Milliarden, Gewinn knapp 200 Millionen.
Ja, richtig. Und das Tolle ist ja, dass man an so einer Familie lernt, den Nachwuchs zu fördern, sodass es tatsächlich Nachfolger gibt, dass die Familie weiter das Unternehmen leiten kann.
Zur Dynastie zählt auch, es ist eine große Personengruppe, um die 500.
Ja, richtig.
Und Sie sagten selbst, alle natürlich materiell abgesichert. So gesehen ist es erstmal ein Glück mit dieser Geburtslotterie, oder?
Ja und nein, weil es ist so, es gibt viele sogenannte Erben in Deutschland, die sich dann auf die faule Haut legen. Ja? Und es ist ja so, wenn Sie eine Beteiligung an einem Unternehmen haben, einem Familienunternehmen, bringt ja Ihnen noch keinen Cash, ja? Sondern das ist erstmal nur ein Titel, in einem Grundbuch oder irgendwo.
Es gibt keine jährlichen Ausschüttungen an
ja,
alle.
Ja, es gibt welche, aber die sind nicht so attraktiv wie die, die man am Markt erwerben kann. Deswegen ist man eigentlich als Familiengesellschafter immer, steht man immer vor der Frage, bleibe ich dabei und verdiene weniger oder kriege weniger Ausschüttung oder gehe ich an den freien Markt und gehe mit einem höheren Risiko rein und verdiene viel mehr Geld?
Sie haben sich, glaube ich, fürs Zweite auch entschieden. Kanzlei ist in der Maximilianstraße. Sie beraten, habe ich gesehen, internationale Investoren als freundliche Minderheitsgesellschafter. Gibt es auch unfreundliche?
Ja, natürlich gibt es.
Die beraten Sie nicht?
Nein, ich würde immer dafür arbeiten wollen, dass ein Unternehmen sich gut entwickelt, besser entwickelt. Also meine Beratung zielt vor allen Dingen darauf ab, für ein größeres Unternehmen den richtigen Eigentümer zu finden, der das dann richtig gut lenkt und zu auch letztendlich die Arbeitsplätze dadurch stabilisiert.
Ob der Opa Konrad stolz auf Sie wäre?
Ich hoffe, ja, ich hoffe. Das weiß ich aber nicht, aber ich hoffe es sehr.
Er hatte ja auch nicht nur eine leuchtende Vergangenheit, im Gegenteil. Großeltern und Eltern waren in der Nazi-Zeit enteignet worden, in ihrem Fall, und Opa Adenauer ja als Kölner OB abgesetzt. Mhm. Da war irgendwas mit der Kölner Rheinbrücke und Flaggen. Ich habe es nicht mehr so ganz.
Ja, er hat dem damaligen Wahlkämpfer Adolf Hitler nicht den Empfang bereitet, den andere Städte diesem Kandidaten Hitler gegeben haben. Er hat nämlich einfach die Flaggen in der Brücke einkassiert und hat gesagt, nein, das ist ein Kandidat, da gibt's andere Kandidaten, die kriegen auch keine Flaggen, also kriegt er auch keine Flaggen. Und das hat die SA natürlich sofort aufgegriffen und hat gesagt, den bringen wir um. Ja, es war also damals tatsächlich so, dass Adenauer kurz davor war, gelyncht zu werden von der Masse.
Und am Ende saß er ja auch in Haft.
Und dann saß er in Haft, das war viel später, aber er musste erstmal fliehen in einen geheimen Ort. Und das war eben das Kloster, wo er sich dann verstecken konnte, in einer Klosterzelle.
Wir spielen jetzt ein Lied, das, ich nehme an, alle kennen. Ich kann mir im Grunde gar nicht vorstellen, dass es jemand gibt, der es nicht kennt. Vielleicht Zehnjährige, aber die haben es dann im Remix wahrscheinlich schon auf Spotify entdeckt. Das Lied ist aus dem Sommer 65. Da lebte der Opa Konrad noch und sie waren 12.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Da kann ich schon fragen, hatten Sie die Platte als Teenie?
Ja, selbstverständlich. Als Kassette auch im Auto natürlich.
Kassette. Ja. Da haben jetzt manche auch ein Fragezeichen. Soll einfach so bleiben im Kopf. Mhm. Bayern 2, 1:1 mit Stefan Werhahn, dem Enkel von Altkanzler Adenauer. Und er ist Anwalt und Unternehmer und geboren im Mai 1953 in Neuss am Rhein. Mhm. Ich habe mich über die Karte gebeugt. Das sieht nicht aus wie Bullerbü.
Nein, Neuss ist eine alte römische Gründung. also nördlich von Köln, mit einem Tagesmarsch für eine Kohorte, Abstand 30 Kilometer, hat man dann ein zweites Lager gebaut und das hieß eben Castellum Novesium. Das Lager Neuss, daher ist der Name Neuss. Und ich wohnte richtig am Bahnhof mit meinen Eltern in einem Reihenhaus in der Elisenstraße 15. Von da musste ich dann morgens mit dem Hund rausgehen, erstmal um die Ecke. Da war das Arbeitsamt gleich an der Ecke und da waren eben auch Tagelöhner, die dort aufgesammelt wurden. Und da musste ich mit meinem Hund irgendwie durch.
Aber es geht schon mal gut los. Der Papa Hermann Werhahn, eine Riesennummer in der deutschen Nachkriegsindustriegeschichte, saß am Bahnhof in einem Reihenhaus.
Ja, why not?
Also, why?
Ja, er hat nicht Wert darauf gelegt, mit einer großen Villa irgendwie zu protzen, sag ich mal.
Er war Millionär.
Ja, er konnte sich das leisten, auch so zu leben wie normale Menschen.
Das ist schön ausgedrückt. Er konnte sich leisten, in einem Reihenhaus zu sitzen.
Ja.
Und da abwesend zu sein, wie so viele Väter der 50er Jahre, die viel gearbeitet haben. Da war dann noch die Mutter Liebet. Und da habe ich jetzt schon gestaunt. Das wusste ich nämlich nicht. Siebtes der 8 Kinder von Altkanzler Adenauer.
Richtig. Ja, er hatte 2 Frauen. Die erste Frau ist gestorben leider, sehr früh. Und da war er eben Witwer mit 3 Kindern und Oberbürgermeister von Köln. Da war er froh, dass er die Gussi Zinser kennengelernt hat im Tennisclub Pudelweiß in Köln. Und die wurde dann seine Frau. Und die hat sich natürlich auch um die 3 Stiefkinder gekümmert. Aber sie hat eben auch mit Konrad 4 weitere Kinder bekommen.
Und das 5. habe ich gelesen, ist nur ein paar Tage alt geworden.
Ja, das stimmt. So gesehen, ja, haben Sie recht.
Eins von diesen 8 war eben die Liebet, ihre Mama.
Ja.
Die hat jung geheiratet mit 22. Und dann kamen recht zackig 3 Töchter und 2 Söhne. Sie hatten eine junge Mama, hat schon Vorteil, schätze ich.
Ja, vor allen Dingen trat sie natürlich auch öffentlich auf, dadurch, dass meine Großmutter tot war und nicht mehr First Lady spielen konnte, ist sie im nach und nach in diese Rolle gewachsen.
Das habe ich gelesen. Sie ist mit dem Papa dann auf Auslandsreisen als in der Rolle der Kanzlergattin. Das ist ja eine eigenartige Kombi.
Ja, aber so war es halt.
12-mal USA.
Ja, da kann man sich vorstellen, dass damit zu der damaligen Gattin von John F. Kennedy, zu Jacqueline, eine Art Freundschaft entstanden ist. Die haben sich sehr gut verstanden, die waren ungefähr gleich alt. Und als dann Kennedy leider ermordet wurde, war das bei uns zu Hause eine richtige emotionale Tragödie. Also weil da eben Leute in eine furchtbare Lage gekommen sind, die man auch gut kannte. Also in dem Fall meine Mutter.
Und von einem Tod zum anderen. Letzte Worte von Papa Adenauer auf dem Sterbebett an die Tochter. Wissen Sie es noch?
Nein.
Weil ich habe gelesen, er hätte dann irgendwann ins Weinen hinein sie angeherrscht. Da gibt es nichts zu weinen.
Es kann sein, dass er so reagiert hat, aber er meinte es dann nicht so, wollte ich mal behaupten. Er hat es wahrscheinlich nicht so gut ertragen, dass andere Leute weinten wegen ihm.
Sie haben den Kanzler Adenauer, den Opa, 3-mal im Jahr getroffen meistens. Geburtstag, Kirschernte und Weihnachten. Ja. Was bleibt denn besonders haften?
Also für mich Weihnachten, weil ich da zufällig auch Namenstag habe, Stephanus. Und dann kriegte ich natürlich auch ein Namenstagsgeschenk vom Opa. Und das war immer der besondere Moment, wo ich dann mich bei ihm auf den Schoß setzen durfte. Und dieses Spielzeug, was er meistens von irgendwelchen Auslandsreisen mitgebracht hat, war irgendwas Ungewöhnliches. Das gab es nicht im deutschen Spielwarenmarkt. Ja, mit diesem Geschenk mich dann mit ihm irgendwie beschäftigen konnte. Oder er sich mit mir. Und da war dann eine gute oder eine etwas gespannte Atmosphäre, je nach weltpolitischer Gesamtwetterlage.
Aber es war ein Opa, wo man sich auf den Schoß setzen durfte auch.
Ja, ja, der sagte, komm her und hock dich hierher auf den Schenkel. Und dann spielte ich zum Beispiel mit einem Luftkissenauto von Hoovercraft,
wow,
was man so hinten reinpusten konnte. Und dann schwebte das so über den Tisch zum Beispiel.
Hat er auch seinen Spaß gehabt, auch bei der Kirschernte. Das muss ja ein Riesenobstgarten gewesen sein in Rhöndorf.
Der ist immer noch. Sie können da, jeder kann da gerne hinkommen.
Nee, glaube ich nicht.
Also ob man da jetzt Kirschen ernten darf, ist eine zweite Frage. Aber man kann den Garten und das Haus anschauen, besichtigen.
Jeder. Sie haben es ja vorhin schon gestreift. Der Vater legte keinen Wert darauf, sein Vermögen zu zeigen. Aber hatten Sie denn gar nichts davon? Also das doppelte Taschengeld wenigstens oder sowas?
Nein, gab es nicht. Im Gegenteil, ich habe mein erstes Velo Solex selber gekauft. Da hatte ich einen Sommerjob in einer Firma Neuss und habe dann Geld bekommen und habe davon dann eben diesen Velo Solex gekauft. Das war mein erstes eigenes Gefährt.
Der Papa hat nichts draufgelegt?
Hat nichts draufgelegt. Nee, auch nicht bei den Studien übrigens. Alle Studien, die ich gemacht habe, auch USA immer, ich habe alles selber bezahlt und selber organisiert.
Aber das ist auch fragwürdig. Also wenn der Vater nachgewiesen Millionär ist und sagt, schau, wo du bleibst.
Nein, das sagt er ja nicht. Der hat mich einfach machen lassen.
Ja.
Und ich kam nach Hause und habe ihm gesagt, guck mal, ich habe jetzt ein Stipendium oder ich habe das oder das. Ich finanziere mich jedenfalls selber.
Aber es ist ja weniger als bei einem, der okay verdient.
Er wollte das nicht. Er wollte keinen Vorteil gewähren. Wir sollten so erzogen werden, wie andere Leute auch. Also nicht mehr und nicht weniger.
Das klingt fast nach weniger sogar. Waren Sie ein guter Schüler?
Ja, drittbester in der Klasse. Also nicht der allerbeste, aber auch nicht hinten, sondern in der Spitzengruppe.
Das ist aber schon sehr kompetitiv. Wenn das so schnell kommt, drittbester, Bronze.
Ja, das wussten wir damals sehr genau.
1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit Stefan Werhahn. Ein wilder Ritt durch die Parteienlandschaft.
Ja gut, ganz zuletzt hat er ein bisschen gebuckelt. Aber er war lange in der CDU, in jungen Jahren schon. Mit 19 ist er da rein. Und überhaupt im humanistischen Gymnasium waren Sie wohl schon sehr politisch? Mhm. Ich weiß jetzt nur nicht, trotz oder wegen Latein und Griechisch?
Latein und Griechisch war unsere tägliche Beschäftigung im Lernen und im Lesen von diesen alten Texten und Begründungen suchen, warum ein Diktator anders ist als ein König und als eine Demokratie. Und das lernt man da in der Schule. Und das ist eben hängen geblieben.
Also Cicero und Platon, da steht genug über Demokratie?
Da steht drin, was der Staat ist und wie der Staat in verschiedenen Formen, ausgeprägten Formen sein kann und was das für Folgen hat für die Menschen.
Also da rührt auch Ihr Lebensthema her, Staat und Bürger. Was ist gerecht? Nach welchen Werten handeln wir? Worin liegt das Gemeinwohl?
Ganz genau. Das habe ich sozusagen mit der Muttermilch und der Kuhmilch in der Schule aufgenommen.
Und diese alten Philosophen machten Sie dann auch immun gegen Rudi Dutschke, Studentenrebellion, Sozialismus?
Ja, wir hatten aber auch noch andere Philosophen, die einfach auch gegen den Marxismus als Ideologie, zum Beispiel Karl Popper, argumentiert haben. Und wir haben uns insbesondere dieser Argumentation dann angeschlossen. Wir haben uns aber auseinandergesetzt mit dem Marxismus und haben gesagt, das ist nicht erfolgreich. Also müssten wir eigentlich eine Demokratie haben. Das wäre eigentlich die beste Lösung.
Nur Anfang der 70er an der Westdeutschen Uni waren Sie als RCDSler ja ein Exot, ne?
Ja, da war man verschrien, aber das ging äußerlich ganz gut. Ich bin dann gereist in den Semesterferien zum Beispiel nach Marokko und kam mit dem Djellaba wieder und einem langen Bart. Und auf einmal wurde ich auch von Linken gewählt, obwohl ich RCDSler war.
Aber das war aber dann schon Maskerade.
Das war Maskerade, genau.
Studium, Jura, Wirtschaft, Geschichte und Politik. Und diese vier Fächer in Bonn, Genf, Göttingen und Raum Washington, Georgetown. Warum denn so vieles an so vielen Orten?
Ja, weil ich einen wirklich großen Drang nach außen hatte oder in die Welt hinaus hatte. Immer schon. Und dann kam dazu, dass ich in der Schule erstmal wegen Griechisch und Latein nicht so gute Fremdsprachenkenntnisse hatte. Und da helfen solche Auslandsaufenthalte. Also Genf war ein Jahr Französisch und 3 Jahre Washington war eben gut für Englisch und so weiter.
Ja, es weitet den Horizont. Ist auch nicht ganz günstig, Genf und Washington. Aber Sie hatten ja ein Stipendium. Unter anderem von der Adenauer Stiftung, Herr Werhahn, als Enkel von. Hat es nicht das Geschmäckle?
Ja, das könnte man denken, aber das war eigentlich so, das erste Stipendium in Genf war vom DAAD, politisch neutral. Und dann war das in der Georgetown University so, dass dieser Platz, das gab nur einen einzigen Platz, aber das gab kein Geld dafür. So, und ich habe aber nur Büchergeld, sogenanntes Büchergeld bekommen als Stipendiat, wenn man Eltern hat, die...
Der Vater hat sich weiterhin komplett rausgehalten.
Ja, ich habe nur 100 Euro im Monat von der Stiftung bekommen als Stipendiat. Büchergeld nämlich. 100 Euro. Und das war alles. Punkt. Und ich wurde dann sehr schnell Assistent an der Hochschule.
An dem Punkt nur kurz, haben Sie es mit Ihren Kindern dann anders gemacht?
Ja, ich habe es anders gemacht.
Die haben die Unterstützung.
Ich hatte von Anfang an Sparkonto angelegt für jedes Kind, für das Bestreiten von Studienkosten inklusive der Kost und Logis.
Okay. Also, und dann haben Sie dieses Stipendium bekommen, auch aufgrund Ihrer Noten vor allem. Ja. Und sind in den USA Henry Kissinger begegnet, tatsächlich an dieser Uni?
Ja, der war dort Professor.
Wie war der so?
Faszinierend. Also eine Persönlichkeit sehr, sehr stark. Er war damals allerdings sehr umstritten, weil er gerade sich den Vorwurf gefallen lassen musste, mit dazu beigetragen zu haben, in Chile den Allende an die Regierung zu bringen. Und deswegen haben die Georgetowner Studenten ihn ausgebuht. Und er kam aber dann mit Personenschutz in die Vorlesungen rein. Und dann haben wir trotzdem mit ihm die Vorlesung gehabt. Aber unter äußerem Druck, so ähnlich wie in den 70ern in Deutschland. Und das war schon sehr beeindruckend. Er ist ja dann immer wieder auch nach Deutschland gekommen. In Fürth habe ich ihn ein paar Mal noch jetzt zum Schluss erlebt. Und er hat meines Erachtens nach die internationale Politik am besten beschrieben. Und das hoffe ich, dass wir diese regelbasierte Weltordnung eben wieder installieren können, nachdem sie jetzt leider von dem Herrn Trump mit Füßen getreten wird. Ist das eigentlich für mich eine Katastrophe?
Es ist nicht mehr die USA, die Sie kennengelernt haben. Nee. Von der Weltpolitik schwenken wir mal ins Weiß-Blaue.
Ja.
Das sind Sie jetzt seit gut 30 Jahren, wobei die ersten 10, 13 Jahre in Franken. Mhm. Gibt es immer noch einen leichten Unterschied, bin ja Würzburger, aber seit 2007 im Süden in München. Mhm. Warum fremdeln Sie denn als CDUler mit der CSU?
Ich fühle mich da nicht so, noch nicht beheimatet.
Sind erst 30 Jahre hier.
Ja, aber trotzdem vom Gefühl her, ich liebe die bayerische Kultur inzwischen. Das Erste, was ich mache, wenn ich irgendwo zwischenlande in München, dann bestelle ich mir ein Weißbier und eine Weißwürste und freue mich immer dann auch. Ich finde es toll, hier zu leben.
Aber.
Ja, aber dann, wenn es zum Punkt kommt, wie wird Politik gemacht, dann finde ich das nicht transparent genug, kann man vielleicht sagen. Oder ja, es wird eben eine Rolle eingenommen als ein, eigentlich ist man ja ein Bundesland. Und wenn man jetzt die CSU-Granden fragt, findet ihr das richtig, dass ihr eine Sonderrolle habt? Dann sagen die selbstverständlich ja, weil sie natürlich einen Vorteil daran erkennen. Aber alle anderen Bundesländer, die kneifen die Hände zusammen und sagen, oh Gott, jetzt müssen wir wieder diese Sonderrolle hier akzeptieren. Und das ist so ein Spannungsfeld. Und ich bin eben groß geworden in Rheinland. Da war immer mit Bayern, ja, das war aber ein gewisses Spannungsverhältnis. Auch zwischen Adenauer und Strauß und so weiter. Das hat sich natürlich auch so ein bisschen vielleicht eingeprägt.
Auf jeden Fall wurde es Ihnen irgendwann zu bunt. Sie waren auch von Merkel schwer enttäuscht, wurden durch die Bankenkrise kurz politisch heimatlos, haben auch gesagt, es wird ein Desaster mit den Euro-Schulden.
Ja.
2012 zu den Freien Wählern. Und 2018 zur FDP. Mhm. Und warum war es zweimal nischt?
Leider hat das damals eben der Herr Aiwanger nicht gewollt, um es mal ganz deutlich zu sagen. Er hat sozusagen keinen neben sich hochkommen lassen. Und das habe ich auch gespürt. Anfangs wurde ich von ihm sehr hofiert als Enkel von Adenauer. Da hieß es noch mit Enkel und Henkel. Ja, da waren wir also sehr willkommen. Und dann auf einmal, wenn wir dann Ansprüche vielleicht gehabt hätten oder nicht ganz so schlecht gewesen wären, dann hat er dann nicht mehr mitgemacht. Also das war bei den Freien Wählern dann hinterher für mich unerträglich. Und dann habe ich
gesagt, das war eine Ego-Geschichte.
Ja, das war leider mit dem Aiwanger nicht zu machen, so um mal platt zu sagen.
Und mit der FDP?
Ja, mit der FDP war es zu Anfang auch hoffnungsvoll, weil ich dachte, es ist eine bundespolitische Partei, passt so etwa im Programm. Aber dann habe ich festgestellt, dass dort eben noch mehr Karrieristen sitzen als in anderen Parteien. Also die Menschen in der FDP sind das Problem. Ja, die überzeugen keinen Menschen. Da merkt jeder, dass die irgendwie nicht ganz das wirklich glauben, was sie sagen, sondern die machen eine Show oder was. Und ich hatte mit Herrn Lindner auch so meine persönlichen Erfahrungen gemacht, die nicht vorteilhaft waren für mich. Und da habe ich gesagt, also diesen Heckmeck, dieses Theater, das mache ich gar nicht mit. Und da bin ich gerne aus der FDP wieder ausgetreten.
Jetzt sind Sie aber auch dann schon zweimal aus der CDU ausgetreten. Welches Parteibuch haben Sie denn aktuell?
Ich fördere und unterstütze Volt im Moment.
Oh, und über all das singt jetzt auch Veronika Bittenbinder, Demokratie.
Ich wach auf und denk nicht mehr an dich, weil du in meinem Leben selbstverständlich bist. Trotzdem spür ich dich. Du steckst in meinen Gliedern und ein Teil von dir steckt in jedem meiner Lieder. Ohne dich zu leben ist nicht in meinem System. Und dass du plötzlich weg sein könntest, will ich nicht sehen. Ich weiß, ich zeig dir viel zu selten, was du mir bedeutest. Du bist meine Entscheidung, gestern, morgen und heute.
Liebe Demokratie, seit ich denken kann, bist du bei mir. Mein freies Leben verdanke ich dir, Demokratie.
Bayern 2, 1:1, der Talk mit dem Unternehmer und Anwalt Stefan Werhahn, Enkel von Konrad Adenauer und in ernster Sorge im Moment um die Demokratie?
Ja, wir müssen auf jeden Fall uns die Demokratie wieder erkämpfen. Das heißt, offen sein gegenüber Andersdenkenden, aber auch Andersdenkende so benennen, dass sie anders sind und dann klar den eigenen Standpunkt daran entwickeln. Also Demokratie praktizieren.
Und da gehört Streit dazu.
Ja, guter Streit, konstruktiver Streit, aber auch in gewisser Weise aggressiv. Also nicht jetzt klein beigeben oder so, sondern das benennen, was die anderen da machen, geht so nicht deswegen. Wegen 1, 2, 3, Gründen.
Also Haltung zeigen.
Ja, absolut.
Jetzt wird es allerdings kurz heikel, weil ich mir rausgeschrieben habe von einer Pressekonferenz vor 13 Jahren. Da sagten Sie: Bürger, die gegen den Euro-Rettungsschirm demonstrieren, beweisen Mut gegen den Mainstream wie einst Sophie Scholl. Würden Sie nochmal so formulieren?
Nein, das würde ich auf keinen Fall. Also das war damals eine etwas übertriebene Reaktion vielleicht von mir. Also diese Äußerung würde ich heute nicht mehr so tun.
Weil Sophie Scholl für ihre Haltung am Ende mit dem Leben bezahlt hat.
Ja, man kann es immer mit der, also man kann die Haltung auch natürlich einnehmen, aber man darf es nicht dazu kommen lassen, das zu vergleichen mit der Zeit, in der Sophie Scholl war. Das waren wir einfach.
Also es war einfach ein Fehler.
Dieser Vergleich war unglücklich gelaufen, ja, absolut.
Sie sind Wirtschaftsdozent an der Uni Ingolstadt und lehren dort unter anderem, christliche Grundwerte können sich bezahlt machen. Ebenso Mitarbeiter gut zu behandeln und gutes Gewissen und guter Gewinn schließen sich nicht aus.
Alles
soweit die Theorie.
Ja, also man kann tatsächlich, das versuchen wir an der Universität dort mit praktischen Beispielen, also sprich mit Firmen, die wir einladen, mit denen wir diskutieren, zu fragen, kann eine Firma, die mit ethischen Grundsätzen geführt wird, besser wirtschaften und hat sie besseren wirtschaftlichen Erfolg? Und das nachzuweisen, das ist eine meiner akademischen Aufgaben im Moment.
Aber bremst zu viel Ethik und Moral nicht das wirtschaftliche Handeln?
Möglicherweise ja, kurzfristig. Ein Fußballspieler, der foult, der hat einen Vorteil, weil er dann auf einmal freie Bahn hat. Aber der Nachteil ist, er kann sich damit nicht durchsetzen, er fliegt raus aus dem Spiel. Also das heißt, die Value Orientation, also die werteorientierte Wirtschaft, bringt langfristig bessere Geschäfte, als wenn man ständig die Regeln übertritt.
Und ich spreche mit einem langjährigen CDUler und Wirtschaftsfachmann, für den sind Klimawandel und Flugscham keine grünen Themen von gestern.
Nein, absolut von heute. Also wenn Sie dieses Buch ansehen, das erste und wichtigste, was ich immer sage, ist, wir leben in einem Zeitalter des Klimawandels und haben das noch nicht wirklich in praktische Maßnahmen umgesetzt. Wir fangen damit an, das umzusetzen, aber zum Beispiel China und USA machen nicht mit. Und dann hat es keinen Sinn, weil das muss ein globales Ziel sein.
Weil es ernsthafte Folgen haben wird. Sie fordern eine globale Elementarschadenversicherung, weil Sie sagen, die nächsten Jahrzehnte wird es Ereignisse geben und Völkerbewegungen dadurch ausgelöst.
Ja,
die
müssen
irgendwie gehandelt werden.
Also das, was die Munich Re hier macht in München, die versichert große Schäden, Elementarschäden. Ja, so etwas Ähnliches könnte man sich vorstellen wie eine Elementarschadensversicherung, wo alle einzahlen müssen und es auch tun.
Ja, vor allem die Reichen.
Ja, vor allen Dingen die. Und da zähle ich dazu die Schweizer und die Norweger. Ja, die dürfen nicht außen vor bleiben und sich's gut gehen lassen, während die anderen hungern und furchtbar leiden müssen.
Man liest aus Ihrem Buch heraus, dass Sie leicht fassungslos sind, wie langsam die Dinge vorankommen. Und Sie sehen ja, was auf uns zukommt. Also Afrika, war mir auch nicht so bewusst, wird in den nächsten 30 Jahren die Einwohnerzahl verdoppeln auf 3 Milliarden. Mhm. Dann bräuchte es südlich der Sahara monatlich 2 Millionen neue Jobs. Und Sie sagen, wir müssen kooperieren. Das geht gar nicht anders zum gegenseitigen Nutzen, denn sonst
stehen die hier vor unserer Haustür. Also ich habe das selber praktisch ja auch gemacht. Ich war ja auch tätig in dem Bereich und habe zum Beispiel IT-Ausbildung in Afrika unterstützt, praktisch an der Universität in Kenia. Und dort haben wir es erlebt, wie es ist, wenn die Afrikaner losgelassen werden, freigelassen werden, marktwirtschaftlich Firmen gründen können und können ihre Produkte im IT-Bereich sehr einfach über das Internet in Europa absetzen und dann hier deutsche Firmen auf einmal können Dienstleistungen aus Afrika beziehen, ohne dass diese Afrikaner hierher ziehen müssen. Das war ein Riesenerfolg oder ist ein guter Ansatz, dass die dort unten ihren Wohlstand erhalten. Und der zweite gute Ansatz ist, indem man die Länder, die afrikanischen Länder untereinander Handel treiben lässt, mit möglichst wenig Barrieren und Grenzen und Zoll und so weiter. Dann würde Afrika in sich wachsen.
Es ist ja kein Problem, es ist ja auch eine Riesenchance, es ist eine Riesenenergie, die da ist. Und der Kontinent ist der jüngste. Ich glaube, ein Durchschnittsalter von 19.
Ja,
wir sind bei 44.
Ja, da liegen sehr viele Chancen.
Ja, jetzt rede ich mit einem vierfachen Papa, der 7 Enkel hat. Da ist ja auch schon der kleine demografische Knick drin. Sie hatten 4, die anderen kommen auf 1,
Die sind ja noch nicht fertig.
Wie alt ist denn der Jüngste?
Der Jüngste ist 30.
Okay, die sind noch nicht fertig.
Nee.
Aber was zu Ende ging, und ich würde es nicht ansprechen, wenn Sie es nicht selber gestreift hätten, als Lebensdrama, weiterhin das Lebensdrama, die Trennung im Jahr 2000, da waren Sie 47. Es trennen sich so viele Paare. Ist natürlich mit 4 Kindern nochmal ein anderes Kaliber. Es bleibt das Drama Ihres Lebens?
Ich versuche das zu überwinden natürlich und in mich zu gehen und mich zu fragen, wieso und wie, warum und so. Und ich versuche auch natürlich mit Freunden und Partnern zusammenzukommen und zu arbeiten und zu leben und das Leben zu gestalten. Ich würde mich aber heute, glaube ich, nicht wieder verheiraten wollen, in eine solche juristische Struktur hineinbegeben wollen, sondern ich würde heute das Verhältnis zu Menschen, die ich gerne mag, freigestalten wollen. Also wenn man so will, das Beste versuche ich draus zu machen.
Oder einen beinharten Ehevertrag
zu schließen. Aber auch das, also zu viel Jura in dem Zusammenhang ist immer schädlich.
Weil ich habe es ja im Hergehen gehört, Sie haben Vollzeit in der Kanzlei gearbeitet und das hatte zur Folge dann?
Ja, ich hatte auch vor allen Dingen, als ich eben CEO und CFO war in den Firmen, hatte ich den Fulltime-Job. Und als ich bei Siemens 10 Jahre für den ICE Projekte gemacht habe, da war ich mehr in China als in Europa. Ja, ich war in Shanghai.
Das ist für eine Ehe auch nicht förderlich.
Das ist nicht gerade förderlich.
Und die Frau ist alleinerziehend.
Ja, die war in der Zeit, in diesen Zeiten war sie alleinerziehend, ja. Und als ich damals 2003 dann vor Gericht geschieden wurde, war die rechtliche Lage so, dass ich eben die Kinder fast nicht mehr sehen konnte, aber alles bezahlte. Und das fand ich auch nicht so lustig. Ja, ich bin jetzt froh, dass es im Moment ein bisschen ausgeglichener zugeht. Aber jetzt wieder erneut in ein solches juristisches Festung mich dazu begeben, glaube ich nicht, dass ich das möchte.
Ein schwer gebranntes Kind. Immerhin gab's kurz darauf, nach der Trennung, ein kleines Wunder auf dem Jakobsweg.
Ja.
Sie waren unterwegs mit Ihrem damals, glaube ich, 12-Jährigen.
Ja, und da ist dieses schöne Bild passiert, was in dem Buch am Schluss steht, dass eben 2 französische Pater meinen leidenden Sohn, der da im Graben lag und jammerte und wimmerte, weil er so weh hatte an den Füßen, hatte sich Blasen geholt. Die beiden haben den dann hochgenommen und haben ihn 5 Kilometer weiter in das nächste Dorf getragen.
Und der Papa wollte nicht.
Doch, ich hatte die übrigen 10 Kilo Gepäck von meinem Sohn noch mitzutragen. Okay. Aber diese Geste dieser Pater, die dann kam, das war wie, also man kann glauben oder nicht glauben, aber die kamen mir vor wie Engel. Wie 2 Engel, die auf einmal meinen Sohn hochhoben und vor meiner Nase 5 Kilometer weiter in das nächste Dorf trugen. Ja, das gibt's normalerweise. Das kam in dem Moment. Also da würde man wirklich denken, das hat was mit Spirituelles.
Ja, sie sind ja auch Christ.
Ja.
Und irgendwo hat der Opa oben geschmunzelt. Jetzt sind sie 72, vermögend, Warum gehen Sie nicht golfen oder segeln?
Weil ich es nicht aushalte, zu golfen und zu segeln, ohne an diese Katastrophe in Europa zu denken oder an diese drohenden Gefahren zu denken. Ich muss das tun, was ich tue.
Europa Resilienz heißt Ihr Buch. Unterzeile? Für Frieden, Freiheit und Wohlstand. Ja, das sind die Konstanten, die wir lange sicher glaubten.
Ja.
Aber es gibt doch ein Happy End, oder, Herr Wehrhahn, um Gottes Willen?
Ja, als Rheinländer würde man sagen, es ist noch immer Jortjejange. Ja, es ist noch immer gut gegangen. Und ich würde das auch jedem europäischen Bürger raten. Er soll einfach mal in diese anderen Länder fahren, in die 26 anderen Länder und sich das da mal richtig angucken und dann den dortigen Menschen auch wirklich in die Augen schauen und mit einer gemeinsamen Sprache Englisch dann sich verständigen. Und dann finden wir zusammen.
Und dann soll er mal den alten Schulglobus rausholen und gucken, wie klein Europa im Grunde auch ist auf der Riesenerdkugel. Und irgendwo auf dem Globus, da sitzt dann manchmal am Mittelmeer der Stefan Wehrhahn in seiner Lieblingsdacia. Wo ist die?
In Sanremo.
Und schaut aufs Meer und kann auch mal an nichts denken.
Mhm. Ja, an nichts denken nicht, weil Frankreich liegt gleich 20 Kilometer weiter. Da ist man schon wieder in Europa angekommen. Außerdem ist die Altstadt von Sanremo ist muslimisch. Also da sind keine Christen und da ist muslimische Kultur.
Neuerdings?
Nee, seit Hunderten von Jahren.
Ich lerne nie aus, aber die Einwohner sind schon Italiener.
Ja, die Italiener, ja, okay. Also die sind aber nicht Christen, sondern es sind eben Muslime.
Die Einwohner von Sanremo sind Muslime?
In der Altstadt von Sanremo finden Sie alte muslimische Wurzeln, überall in der Architektur, in der Kultur, im Essen und im Restaurant. Das sind Leute, die sind eben keine Christen. Ja, es macht auch nichts.
Nö.
Also die leben friedlich und glücklich miteinander. Fast so könnte man an Granada denken.
Was habe ich für ein Glück. Wieder was gelernt. Danke für die Stunde. Danke fürs Kommen, Stefan Wehrhahn.
Gerne geschehen. Hat mir großen Spaß gemacht.
Mir auch. Das Gespräch mit ihm finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek.